Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute haben wir Hermann Appmeier zu Gast, der das Buch geschrieben hat, Willy Bleicher, Texte eines Widerständigen, in dem es um vor allem auch Briefe von Willy Bleicher geht. Zu dem Buch und zu Willy Bleicher natürlich kommen wir gleich. Wir fangen aber wie immer erstmal damit an, dass du dich vorstellen kannst. Für alle, die hier gerne wieder zuhören und zuschauen, wir sind hier wieder im Keller vom Gewerkschaftshaus und das heißt auch Willy Bleicher Haus hier in Stuttgart. Insofern ein sehr, sehr passender Ort, eben auch um über Willy Bleicher zu sprechen. Hermann, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Im Mai, am 8. Mai genauer gesagt, warst du ja auch schon mal für eine Veranstaltung hier bei uns im Gewerkschaftshaus, um dein Buch auch vorzustellen, darüber zu sprechen. Jetzt aber erstmal zu dir. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wer bist du?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind hier im Bleicher Haus und Bleicher hat hier sogar mal gearbeitet, ja. Im vierten Stock dieses Hauses. Das ist damals noch Gewerkschaftshaus oder DGB-Haus hieß, als Bezirksleiter der IG Metallverband Württemberg. Ja, zu mir, ich bin Journalist, bin Filmemacher, habe viel für das Fernsehen gearbeitet, bin auch Buchautor und ich habe mich besonders interessiert für Zeitgeschichte in meiner beruflichen Arbeit und für die Arbeitswelt und insofern lag Bleicher irgendwie nahe.
Okay, was hast du sonst für, außer Willy Bleicher jetzt vielleicht mal noch so auch als Themen gemacht, einfach damit man so ein bisschen sieht, genau, wenn du eben Bücher schreibst, als Journalist tätig bist, was du da sonst noch so gemacht hast?
Ich habe zum Beispiel ein Buch herausgegeben über Stuttgarter NS-Täter. Das war das erste Buch, lokale Buch über NS-Täter. Ich habe etliche zeithistorische Filme gemacht, die meistens auch mit der NS-Zeit zusammenhängen, die in einem Fall auch mit Bleicher zusammenhängen. Ich habe eine Filmdokumentation, eine 60-minütige Filmdokumentation über Willy Bleicher gemacht, 2007. Ich habe auch über NS-Täter Filme gemacht, zum Beispiel über den berüchtigten KZ-Arzt Josef Mengele. Und ansonsten bin ich auch noch Gewerkschaftsmitglied. Auch Journalisten brauchen Gewerkschaften. Ja. Wir sind heute Mitglied von Verdi. Früher waren wir Mitglied der IG Medien. Noch früher hieß es IG Druck und Papier. Und ich bin tatsächlich in die IG Druck und Papier damals eingetreten. Und damals aber noch als Drucker. Ich habe nicht mal einen ordentlichen Beruf gelernt, nämlich den des Druckers. Und damals gab es die IG Druck und Papier, die eine sehr kampffähige Truppe war und bin dann aber dem Beruf untreu geworden und zum Journalismus abgewandert.
Ja, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, mit dir über Willy Bleicher zu sprechen. Aber jetzt kommen wir erstmal kurz ins Intro und dann geht es weiter über dein Buch.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast. Hermann, du hast ein neues Buch gemacht über Willy Bleicher. Das ist auch nicht dein erstes Buch über Willy Bleicher. Dazu gleich noch. Aber vielleicht erstmal für alle, die, ohne es ihnen vorwerfen zu wollen natürlich, vielleicht von Willy Bleicher außer dem Namen nicht viel mehr wissen. Sag uns doch mal ganz kurz, was sind so Willy Bleichers Kernschritte in seiner Biografie gewesen? Warum ist das auch das Gewerkschaftshaus nach ihm benannt? Warum ist er da eine ganz wichtige Persönlichkeit?
Also Willy Bleicher ist in Stuttgart bzw. in Bad Cannstatt geboren. Sein Vater war Daimler-Arbeiter. Er selber ist eben in einer Arbeiterfamilie groß geworden und in einer Arbeiterumgebung groß geworden. Er hat das Los der Arbeiter, das damals nicht besonders rosig war, selbst erlebt und hat erlebt, was Streik, was Aussperrung, was Hunger bedeutet, was Arbeitslosigkeit bedeutet. Das hat er schon in der Zeit des Ersten Weltkriegs erlebt, aber dann vor allem in der Zeit der Weimarer Republik. In dieser Zeit ist er auch politisch aktiv geworden. Er war bei den Naturfreunden, er war vor allem dann in der kommunistischen Jugend aktiv und er hat sich innerhalb der Gewerkschaftsbewegung damals in der Zeit der Weimarer Republik engagiert. Er war entschiedener Gegner der Nazis. Er kam ins Gefängnis in der Nazizeit und dann viele Jahre ins Konzentrationslager, ins KZ Buchenwald. Er hat das alles überlebt, kam dann wieder zurück nach Stuttgart, hat hier mit die Gewerkschaftsarbeit mit aufgebaut und war dann eine der ganz wichtigen und großen Figuren der Gewerkschaftsbewegung der Nachkriegszeit, die großen Arbeitskämpfe geführt, die es damals gab, 1963 mit Streik und Aussperrung hier in Baden-Württemberg, beziehungsweise in Nordwürttemberg, Nordbaden, so hieß der Tarifbezirk. Und dann noch einmal 1971. Und sein Gegenspieler war ein sehr prominenter Vertreter der Unternehmerseite, Hans-Martin Schleyer. Hans-Martin Schleyer.
Den Namen kennt man.
Den Namen kennt man. Es gibt hier die Schleyerhalle. Hans-Martin Schleyer war SS-Mann in der Nazi-Zeit. Er ist schon 1933 in die NSDAP eingetreten. Mit diesem Hans-Martin Schleyer musste dann
verhandelt werden.
Verhandelt werden. Ja. Willy Bleicher hat es gemacht und Hans-Martin Schleyer war ja einer der ganz Mächtigen hier im Südwesten, aber auch in der ganzen Bundesrepublik. Er war im Vorstand von Daimler und er hatte zahlreiche Funktionen in Arbeitgeberorganisationen, im Verband der Metallindustrie in Baden-Württemberg, bei Gesamtmetall und, und.
Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Persönlichkeit. Wer mal hier ins Gewerkschaftshaus kommt, findet auch eine Büste von ihm direkt gegenüber von unserer Anmeldung hier. Da gibt es auch zwei Infotafeln, sage ich mal noch, wo man so ein bisschen was auch zusammenleben finden kann. Also wer da mal Lust und Interesse hat, einfach gerne mal hier vorbeikommen. Ja, jetzt hast du dich natürlich sehr intensiv mit Willy Bleicher auseinandergesetzt. Und das ist jetzt schon dein zweites Buch, wenn ich mich nicht vertue.
Genau.
Wie kam es jetzt zu diesem Buch, dass er den Titel trägt, Willy Bleicher, Texte eines Widerständigen?
Also ich habe diese Idee schon länger. Ich hatte die schon, als ich das erste Buch gemacht habe. Und ich bin eigentlich zu diesem ersten Buch gekommen durch meine journalistische Arbeit, weil ich viel über die Arbeitswelt berichtet habe, weil ich damit viel mit der Metall- und Elektroindustrie zu tun hatte und damit auch mit der IG Metall. Und ich habe damals festgestellt, immer wieder wird Willy Bleicher zitiert. Also Willy Bleicher war damals für die Funktionäre der IG Metall offenkundig eine ganz wichtige Figur.
Ja.
Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und ich bin dann draufgekommen, dass Bleicher eben nicht nur Gewerkschafter war. Damals war er natürlich als Gewerkschafter sehr bekannt, sondern dass er eben auch ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis war, dass er die Weimarer Republik sehr bewusst erlebt hat. Und das hat mich interessiert und mich hat diese Geschichte auch aus einem anderen Grund interessiert, weil ich Geschichte von unten sehen wollte. Ich wollte also nicht nur Geschichte aus dem Blickwinkel von Königen, Präsidenten oder anderen hohen Würdenträgern oder Politikern zeigen, sondern die Geschichte von unten erzählen, was damals noch nicht so verbreitet war, vielleicht heute eher. Und ich finde auch für viele Leser ist es viel interessanter, diese Geschichte zu lesen. Und Bleicher bot dafür enorm viel Material, denn er hat praktisch fast das ganze 20. Jahrhundert erlebt, zumindest also vom Ersten Weltkrieg bis Ende der 70er Jahre. 1981 ist er gestorben. Und deshalb hatte ich dieses Buch auch gemacht und Zeitgeschichte. Und deshalb habe ich auch dann das zweite Buch gemacht.
Ja.
Und Zeitgeschichte ist für mich immer etwas, was mit der Gegenwart zu tun hat. Denn Zeitgeschichte bedeutet, wenn man die Geschichte versteht, dann versteht man auch, wie wir zu dem gekommen sind, zu dem Zustand, zu den Verhältnissen, in denen wir heute leben.
Mhm.
Und ohne die zu verstehen, ist es schwer, was an diesen Verhältnissen zu verändern, zu verbessern. Und deshalb bin ich der Meinung, gerade heute muss man sich wieder mehr mit dieser Geschichte, gerade der Zeit der Weimarer Republik und auch der 30er und 40er Jahre beschäftigen. Denn diese braune Soße, die wir im Moment erleben und die immer größer und stinkender wird, die gab es ja schon mal in anderer Form. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann trotzdem aus dieser Geschichte was lernen. Und deshalb hatte ich mich entschieden, auch jetzt diesen zweiten Band zu machen, in dem ich Dokumente veröffentliche, vor allem also Briefe, auch lange und ausführliche Interviews und Reden und manche Protokollauszüge, die zeigen, wie Bleicher agiert hat, wie er gedacht hat und so weiter.
Du hast ja gesagt, du hast schon dein zweites Buch über Willy Bleicher. Das erste war ja eher so die klassischere Biografie, könnte man sagen. Ja. Und du hast ja auch da schon so ein paar Mythen auch von Willy Bleicher aufgedeckt, sage ich mal. Weil man kennt ihn halt vor allem aus dieser Perspektive oder in seiner Rolle als Vorsitzender der IG Metall hier im Südwesten. Aber er ist ja selber interessanterweise gar nicht aus deren klassischen Organisationsbereich gekommen, sondern er hat ja auch was ganz anderes gelernt. Was ist da so der klassische Mythos, den man so hört, und was war es eigentlich?
Also es wurde früher immer erzählt, Bleicher hätte bei Daimler gelernt, er wäre eben Schlosser bei Daimler gewesen und dann eben Jugendvertreter und hätte da so die klassische Karriere gemacht. Das stimmt alles nicht. Bleicher hat bei Daimler nie gelernt. Bleicher wohnte in der Nähe von Daimler. Sein Vater hat bei Daimler gearbeitet, sein Bruder hat bei Daimler gearbeitet. Aber gelernt hat er das Bäckerhandwerk in Stuttgart. Und mit Abschluss und damit zunächst hatte er mit Daimler gar nichts zu tun beruflich. Er hat in einer wirtschaftlich schwierigen Situation damals, die Familie litt unter Not, entschieden, das Bäckerhandwerk zu lernen. Der Pfarrer hat das empfohlen. Es gab ein Gespräch mit der Familie und alle dachten, Mensch, das ist richtig, da hat man wenigstens sein Brot. Was für so eine Familie, es war eine sechsköpfige Familie, also es gab vier Kinder, doch von großer Bedeutung war. So, er war mit diesem Beruf dann immer unzufriedener in seiner Lehrzeit, das hat ihm nicht so zugesagt und hat dann auch nur kurz in dem Beruf gearbeitet. Und wechselte dann tatsächlich in die Metallindustrie, tatsächlich zu Daimler, hat da einen Job bekommen im Versand. Es gab da aber heftige Auseinandersetzungen, weil er sich aktiv als Gewerkschafter dort betätigt hat. Dann wurde er versetzt und kam in die Gießerei. Und auch da gab es wieder Auseinandersetzungen, die endeten damit, dass er das Unternehmen verlassen musste. Das heißt, er war eigentlich nur ganz kurze Zeit bei Daimler beschäftigt und nicht als Facharbeiter, sondern als Hilfskraft. Und er kam dann noch einmal zurück zu Daimler, aber wieder ganz in einer anderen Funktion, nämlich als Bauarbeiter, als Bauhilfsarbeiter von der Baufirma, die auf dem Daimler-Gelände neue Fabrikhallen gebaut hat. Also insofern hatte er wieder einen Bezug zu Daimler dann, er war als Bauarbeiter. Und auf dieser Baustelle, auf dem Daimler-Gelände, ist er dann in der Nazizeit verhaftet worden, kam ins Gefängnis, wurde verurteilt, kam anschließend ins Konzentrationslager und hat also ganz schlimme Sachen erlebt.
Ja, auf jeden Fall spannend, also weil dass sich dann tatsächlich so eine Geschichte sehr lange hält, obwohl sie eigentlich nicht stimmt. Das ist ja auch immer spannend, auch wenn es an dieser Stelle, glaube ich, ein etwas unschädlicherer Mythos ist, als das vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist.
Man kann vielleicht sagen, Steinkühler hat es mal so ausgedrückt, Bleicher und andere dachten, wenn einer IG Metall Bezirksleiter ist, dann muss er auch einen Metallberuf gelernt haben. Also muss man das auch so darstellen. Ja. Im ganz engen Kreis, im ganz internen Kreis wusste man das, dass er Bäcker gelernt hat. Und die Alten, die ihn aus dieser Zeit der Weimarer Republik kannten, wussten es natürlich auch. Und Bleicher, das muss man dazu sagen, hatte es in der IG Metall nicht immer leicht. Er wurde einmal auch abserviert, er wurde aus dem Vorstand herausgedrängt. Für ihn war die Gewerkschaftsarbeit eine ganz wichtige Arbeit. Das war die wichtigste politische Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die er gemacht hat. Und er hat natürlich immer dafür gesorgt, dass seine Stellung dort möglichst unangegriffen ist. Und er dachte wohl auch für sich, ich erzähle denen lieber, ich bin Metallfacharbeiter, als ich erzähle ihnen diese Bäckergeschichte, weil sonst kommt ja vielleicht noch der eine oder andere auf die Idee zu sagen, ja, den brauchen wir nicht, wir brauchen keinen Bäcker. Ja. Also er musste auch innerhalb der IG Metall zeitweise hart kämpfen, um seine Funktionen zu verteidigen oder um in bestimmte Funktionen zu kommen. Er wurde zum Beispiel als Bevollmächtigter der IG Metall in Göppingen mit einer Stimme Mehrheit gewählt.
Das ist knapp.
Das ist knapp. Ja.
Genau. Zu Willy Blecher vielleicht gleich nochmal. Also ich habe mich eben so ein bisschen umgeguckt, als du erzählt hast, weil wir stehen ja hier vor den Fenstern der ehemaligen Kellerschenke, die hier mal halt als ja, klassisches Lokal im Keller des Gewerkschaftshauses war. Die Fenster sind zum Glück noch erhalten geblieben. Man sieht sie gerade leider nicht alle, weil wir immer noch diese Regale hier nach einem Umbau stehen haben. Ich hoffe, die kommen auch irgendwann mal wieder weg. Jetzt direkt hier im Kamerabild sieht man ja auf jeden Fall noch die Verkehrsgewerkschaft von damals. Aber tatsächlich, wenn ich genau an dir vorbeigucke, dann sehe ich nämlich genau die Darstellung vom Bäckerhandwerk. Das sieht man jetzt leider in der Kamera nicht, aber wir haben dann noch die Brauer daneben und ich glaube, daneben wahrscheinlich noch die Küche. Das ist, findet sich alles wieder. Auf jeden Fall sehr schön. Da aber tatsächlich für mich dann auch nochmal so ein bisschen die Nachfrage zu Willy Blecher. Wie kam es denn da tatsächlich dazu, dass er dann ausgerechnet auch bei der IG Metall gelandet ist? Klar, er hatte da selber schon mal gearbeitet und ich sag mal so, seine letzte Stelle vor dem, bevor er dann inhaftiert wurde, war dann ja auch nochmal indirekt zumindest auch hier in der Metall- und also in der Metallindustrie. Wie kam es aber am Ende wirklich dazu, dass er tatsächlich bei der IG Metall dann nach dem Krieg gelandet ist und dann eben sogar der Landesleiter wurde?
Also Blecher hatte eine sehr große Nähe zu IG Metall, beziehungsweise damals zum Deutschen Metallarbeiterverband, wie er damals hieß, in der Zeit der Weimarer Republik und vor allem zu deren Jugendorganisation in Stuttgart. Mhm. Und diese Nähe kam daher, dass er in der Kommunistischen Partei Opposition war, dort eine führende Funktion hatte in der Jugendgruppe und dass die IG Metall-Jugend in Stuttgart ebenfalls von Leuten geführt wurden, die in der Kommunistischen Partei Opposition waren. Und insofern gab es da immer wieder Berührungspunkte, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Wanderungen und so weiter. Also er kannte diese Metaller-Jugendlichen und er kannte die Metallgewerkschaft in Stuttgart sehr gut. Und es war natürlich die wichtigste Gewerkschaft hier in der Stadt. Und von daher war es sicher naheliegend für ihn, dass er in dieser wichtigen Gewerkschaft dann in der Nachkriegszeit wieder anfängt oder überhaupt anfängt. Und das hat er auch gemacht dann im März 1946. Vielleicht zur Kommunistischen Partei Opposition noch ein Satz. Die ist ziemlich unbekannt. Also Blecher war zunächst in der Kommunistischen Partei Jugend, in der Jugendgruppe in Stuttgart-Luginsland, also dem Wohnort, in dem er aufgewachsen ist. Er wurde dann aber aus dieser Organisation ausgeschlossen, Ende der 20er Jahre, weil er die Politik der KPD-Führung und die Politik auch, die aus Moskau vertreten wurde, kritisiert hat. Diese Politik beinhaltete nämlich die Einschätzung der Sozialdemokraten, der SPD, als faschistisch. Man behauptete damals, die SPD sei eine sozialfaschistische Partei und sei ähnlich gefährlich wie die Faschisten. Und das hat Blecher abgelehnt. Auch die Gewerkschaftsarbeit der Kommunistischen Partei in der damaligen Zeit hat Blecher abgelehnt. Die Kommunistische Partei hat nämlich eine eigene Gewerkschaft aufgebaut, die sogenannte Rote Gewerkschaft, Rote Gewerkschaftsopposition, RGO. Und Blecher hat gesagt, das darf nicht sein. Und die Kommunistische Partei Opposition hat das eben auch gesagt. Die predigten die Einheitsfront. Und das war für ihn ganz wichtig. Das heißt also, er war zwar Kommunist, aber er wurde aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, wie viele junge Kommunisten in Stuttgart und etliche eben, die auch in der damaligen Metallgewerkschaft waren. Nicht nur in der Jugend, auch in der Ortsverwaltung in Stuttgart gab es etliche Kommunisten aus dieser Oppositionsgruppe. Und das spielte dann sowohl im Konzentrationslager eine Rolle, als auch für die Arbeit von Blecher nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, jetzt kann ich mich auf jeden Fall sehr gut daran erinnern, dass Willy Blecher auf jeden Fall auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer sehr auf die Einheitsgewerkschaft gepocht hat, da immer wieder zu aufgerufen hat. Das ist auch, glaube ich, relativ bekannt, so zumindest innerhalb der Gewerkschaftsaktiven. Jetzt hast du aber dieses Buch ja auch geschrieben, nachdem du schon ein erstes Buch über ihn gemacht hast. Was kann man jetzt so in deinem neuen Buch auch vielleicht nochmal Neues über Willy Blecher erfahren? so der Blick ins Inhaltsverzeichnis verrät ja auch schon, du deckst da ja auch wirklich einen sehr, also wirklich einen sehr langen Zeitraum ab. Hast schon gesagt, es geht um Briefe, es geht auch um Interviews, die er verfasst bzw. geführt hat. Und ja, was gibt es da so Neues auch vielleicht über Willy Bleicher zu erfahren? Vielleicht auch für die Leute, die schon meinen, Willy Bleicher kenne ich schon sehr gut.
Also, was sicher neu ist und für mich auch in Teilen neu war, sind die Briefe. Ein Teil kannte ich. Wir haben jetzt alle Briefe, die noch zu finden waren, veröffentlicht. Briefe, alle Briefe aus dem Gefängnis und aus dem Konzentrationslager. Mhm. Wohlgemerkt. Das ist ein seltener Fund und es sind viele Briefe. Und Bleicher schreibt so viel und so oft er kann oder so oft er darf. Das war ja stark reglementiert. Ja. Er bekommt auch Post. Diese Briefe haben natürlich ein Problem, weil Bleicher durfte keine politischen Aussagen machen. Bleicher durfte natürlich auch keine Details aus dem Gefängnis oder aus dem Konzentrationslager berichten oder über Personen schreiben, die er möglicherweise gefährden würde. Mhm. Also so, man muss die Briefe schon in diesem Kontext lesen. Aber die Briefe zeigen einen sehr sensiblen Mann. Man kennt Bleicher ja eher so als einen Polterer, als einen großen Kämpfer, der auch mal auf den Tisch klopft, als eher autoritäre Person. Nein, er hatte einen sehr weichen Kern, er war sehr sensibel, sehr empathisch. Er war ein Familienmensch. Auch das war in dieser Form oder in diesem Umfang bisher nicht bekannt. Für ihn war die Familie enorm wichtig. Die Mutter, der Vater, die Mutter hat er vergöttert, die Geschwister. Er hat mit allen Kontakt gepflegt während seiner Gefangenschaft. Er hat zumindest versucht zu pflegen. Er hat sich immer nach all diesen Familienangehörigen erkundigt und nach deren Kindern. Er wollte immer wissen, wie es den einzelnen Kindern geht. Den Kindern seiner Schwester, den Kindern seiner beiden Brüder. Das war für ihn ganz wichtig. Für ihn war ohnehin ein Kind, was ganz wichtig ist. Er wollte immer Kinder haben. Mhm. Und durch die politische Situation, die ökonomische Situation, wirtschaftliche Situation, war es ihm nie möglich. Er hatte eine Freundin Ende der 20er Jahre, Helene. Die wollten heiraten, die wollten eine Familie gründen. Dann hatten sie anfangs kein Geld. Dann kamen die Nazis an die Macht, dann musste er fliehen, dann war er wieder da, dann wurde er interniert, wurde er eingesperrt. Sie wurde auch eingesperrt, sie war auch im Gefängnis. Sie kamen eigentlich nicht dazu, zu heiraten, eine Familie zu gründen, obwohl sie jetzt nach damaligen Maßstäben sicher in der Zeit waren. Also er war sehr fixiert drauf, Mensch, ich möchte auch eine eigene Familie, ich möchte eigene Kinder. Und deshalb ist auch die Geschichte, die man über ihn kennt, die viele über ihn kennen, nämlich über das Kind vom Buchenwald, so interessant. Es war natürlich ein Bedürfnis von ihm, dieses Kind zu retten, aber das Kind war für ihn mehr als jetzt rette ich mal eine Person, sondern es war auch ein Kind und er war so glücklich, dass er mal ein Kind sehen konnte im KZ, wo es eigentlich sonst keine Kinder gibt. Und dieses Kind von Buchenwald, Stefania Schizweig, kam mit 3 Jahren dort 1944 an mit seinem Vater, hat ja dann Buchenwald überlebt, was nicht selbstverständlich war. Ja, es war ja ein unnützer Esser im Sinne der NS und die SS hätte es normalerweise umgebracht, vergast. Stefania Schizweig stand bereits auf einer entsprechenden Liste zur Deportation nach Auschwitz. Also auch wenn man jetzt die Briefe liest und sein Verhältnis zu den ganzen Kindern oder selbst die Kinder seiner künftigen Schwägerin, die dann aber nie Schwägerin wurde, all die, um die hat er sich gekümmert in den Briefen, dann versteht man auch, wie wichtig ihm dieser Stefania Schizweig dann im Konzentrationslager war.
Das ist auf jeden Fall super spannend. Also waren auch Sachen dabei, die ich noch nicht kannte. Ich bin ja auch tatsächlich nicht von hier, ich bin ja auch ein Neigschmeckter. Deswegen, mir war tatsächlich Willy Bleicher, bis ich hierher gezogen bin, auch gar nicht so geläufig. Insofern glaube ich tatsächlich auch einfach ein ganz wichtiges Stück, nicht nur Gewerkschaftsgeschichte insgesamt, sondern auch ein gutes Stück Regionalgeschichte ja auch. Also nicht nur, dass das Gewerkschaftshaus nach ihm benannt wurde, es gibt auch mehrere Straßen in der Region, die nach ihm benannt sind. Zeigt halt einfach, was er für eine wichtige Persönlichkeit war und da jetzt halt auch neue Facetten dieses Menschen zu erleben, die man ja vor allem dann eben als diesen Gewerkschaftsfunktionär gesehen hat, als auch Überlebenden gesehen hat, das ist natürlich auch schon sehr, sehr spannend. Was war vielleicht für dich auch persönlich nochmal so mit das Spannendste, was du neu so erfahren hast, also wo du auch gesagt hast, hätte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen können?
Da fällt mir jetzt eine Antwort schwer. Ich konnte natürlich durch diese Studien und durch diese neuen Dokumente einige Details erfahren, die ich vorher nicht wusste. Also wir haben zum Beispiel ein Interview bekommen im Original, also die Tonbandkassetten. Hm. Das lag bisher nur in ganz stark gekürzter und fast, ein bisschen entstellter Form vor. Ja. Und jetzt in der kompletten Länge und mit allen Abschweifungen und. Und dieses Interview hat natürlich für mich einige neue Erkenntnisse gebracht. Also auch zum Beispiel in der Nachkriegszeit ist Bleicher ja wieder in die kommunistische Partei eingetreten. Eigentlich wollte er, dass die Kommunisten und die Sozialdemokraten zusammengehen. Das war so der Traum, den die im KZ hatten. Einheit der Arbeiterbewegung, Einheit der Arbeiterparteien. Das kam natürlich nicht zustande. Er ist in die kommunistische Partei eingetreten. Aber die Entfremdung zu dieser Partei wurde dann von Jahr zu Jahr größer. Mhm. Das kann man ein Stück weit dann auch nachvollziehen durch dieses Interview oder auch durch andere Dokumente. Das betraf auch in dieser Zeit die Gewerkschaftsarbeit, die er kritisiert hat. Aber es betraf auch andere Fragen, die er kritisiert hat, sehr früh. Also er war ein sehr engagierter und offener Mensch. Er hat sich da auch in der Kommunistischen Partei nie angepasst, sondern hat seine Meinung gesagt. Und irgendwann hat er erkannt, dass es so nicht mehr weitergeht. Er wollte dann diesen stalinistischen Kurs nicht mehr mitmachen und ist dann 1950 ausgetreten aus der Kommunistischen Partei. Er blieb dann zeitweise parteilos und ist dann später in die SPD eingetreten, in der er aber nur passives Mitglied war. Also er hat keine Funktionen in der SPD übernommen. Von seinem Selbstverständnis her war er aber immer ein Linker, war immer ein Marxist, wenn man so will, aber ein selbstständig Denkender, der seine Meinung sagt und auch kritisieren konnte die Zustände in der DDR. Da nahm er auch kein Blatt vor den Mund.
Ja, also klingt auf jeden Fall nach einer Person, die Zeit ihres Lebens streitlustig ist, vielleicht so ein bisschen negativ konnotiert, ne? Aber auf jeden Fall immer bereit auch dazu war, sich für Sachen einzusetzen, über Sachen zu diskutieren und dann eben auch, auch kritische Haltung einzunehmen. Ja. Ich glaube, wir kommen schon so langsam zum Schluss. Wie immer enden wir unsere Folge so ein bisschen mit der Möglichkeit, dass du noch mal was sagen kannst, wenn du sagst, ein Punkt wäre mir jetzt noch wichtig, der jetzt irgendwie noch nicht zur Sprache gekommen ist, weil ich glaube, man wird wenig Menschen finden, die sich besser mit dem Leben und dem Wirken von Willy Bleicher auskennen als dich. Und insofern, was wäre dir vielleicht noch wichtig zu sagen, auch vielleicht mit Blick auf dein Buch, aber auch mit Blick auf Willy Bleicher?
Ja, mit Blick auf das Buch. Erster Punkt, die Biografie gibt es wieder, die war jahrelang vergriffen. Die gibt es als E-Book beim Schmetterling Verlag. Also wer sie lesen will, ist sicher interessant und man kann sie auch am Stück lesen. Was jetzt für dieses Buch Willy Bleicher Texte eines Widerständigen nicht gilt. Also das sind ja Texte, das ist eine dicke Sammlung, 460 Seiten. Da empfehle ich auf keinen Fall von vorne bis hinten zu lesen, das wird auch keiner durchhalten. Sondern sich einfach zu überlegen, was interessiert mich an dem Bleicher, an diesen Dokumenten? Interessiert mich mehr die Zeit der Weimarer Republik? Interessiert mich die Zeit im Konzentrationslager? Die Rettung des Kindes vom Buchenwald? Oder interessiert mich der Arbeitskampf 1963, der Streik, die Aussperrung oder andere Themen, dann findet man dazu Dokumente und kann die lesen und dann kann man es auch wieder weglegen. Und diese Dokumente habe ich eingeordnet. Es gibt immer kleinere oder mal auch ein bisschen längere Einleitungen, damit man die Dokumente besser versteht. Mhm. Es gibt auch Anmerkungen, damit man die Anspielungen, die Bleicher macht, oder die Namen, die er nennt, oder die Orte oder die historischen Ereignisse, die er nennt, damit man die nicht nachlesen muss in anderen Büchern oder googeln muss, wenn man sie über Google überhaupt findet. Ja. Das meines findet man da auch nicht oder man findet es schlecht oder falsch. Also ich habe versucht, den Text so zu erklären, dass man ihn ohne weitere Studien verstehen kann. Mhm. Es gibt auch Kurzbiografien von fast allen Namen, die da genannt sind. Die Kurzbiografien stehen im Netz, die kann man abrufen beim Schmetterling Verlag. Mhm. Wenn jetzt also ein Name auftaucht, beispielsweise Ted Tellmann war Vorsitzender der Kommunistischen Partei, er wurde in Buchenwald ermordet. Tellmann kommt natürlich vor im Buch. Mhm. Jetzt fragt sich jemand, wer war Tellmann? Kann ja nicht jeder wissen. Also guckt er in der Kurzbiografie, was steht unter Tellmann oder was steht unter Clara Zetkin oder anderen Namen. Dann es stehen nur 5 bis 10 Zeilen Kurzbiografie, dann kann man die Person einordnen. Mhm. Also das zu den beiden Büchern, und wer sich näher mit Bleicher in seiner Jugendgruppe oder mit seinen Vertrauensleuten oder bei Seminaren auseinandersetzen will, hat natürlich die Möglichkeit, dort den Film zu zeigen, 60 Minuten, Willy Bleicher, in dem auch das Kind von Buchenwald auftritt. Stefania C. 2 konnten wir gewinnen, der war in Stuttgart, hat mit uns in Stuttgart gedreht. Wir waren bei der Witwe von Bleicher mit ihm, bei der Tochter. Wir waren aber auch dann in Weimar und im Buchenwald mit ihm. Also dieser Film eignet sich gut für Seminare oder Veranstaltungen oder Abendveranstaltungen, um ins Thema reinzukommen und um dann auch über ihn zu diskutieren oder das Ganze zu vertiefen mit dem Buch. Und was soll ich sonst sagen als Abschluss? Was sagt uns Bleicher heute? Vieles. Ich würde mal eins rausgreifen oder ein, zwei Punkte. Zum einen genau hinschauen, analysieren, was los ist. Bleicher hat es versucht, es ist ihm manchmal mehr oder weniger gelungen. Er hat deshalb ja auch die Kommunistische Partei kritisiert, weil er gesagt hat, die schauen gar nicht genau hin, das stimmt doch gar nicht, was die erzählen. Die haben zum Beispiel erzählt, nach Hitler kommen wir. Ja, die Gefahr völlig falsch eingeschätzt, die Sozialdemokraten haben es auch falsch eingeschätzt. Also genau hinschauen, in welcher Situation befinden wir uns, welche Gefahren gibt es und wie kann man dagegen dann vorgehen. Und beim dagegen vorgehen natürlich Einheit, Einheitsgewerkschaft, Solidarität, gemeinsam, solidarisch und sich nicht spalten, wie das in der Weimarer Republik der Fall war. Auch das war Bleicher immer ein großes Anliegen und das gilt natürlich heute auch, denn diese Gefahren, diese völkischen Gruppen, diese rassistischen Gruppen, dieser ganze Kontext im Zusammenhang mit AfD ist gefährlich und ist auch gefährlich in den Betrieben. Auch dort gibt es Gruppen, Sympathisanten, auch Kandidaten manchmal, die dann bei Betriebsratswahlen auftreten. Die muss man natürlich entlarven und die Gefahr muss man klar sehen. Das wäre für Bleicher heute sicher eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und deshalb denke ich, kann man mit dem Buch auch für die heutige politische Arbeit was anfangen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort gewesen, Herr Mann. Ich danke dir nochmal vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel Interesse an dem Film hat, dich zu kontaktieren?
Den Film gibt es bei allen Verwaltungsstellen der IG Metall.
Wunderbar.
Oder bei der Bezirksleitung oder bei der Vorstandsverwaltung. In der Regel als DVD oder auch als MP4-Datei.
Gut, wunderbar. Dann nochmal haben wir das dann abgehakt. Wie gesagt, vielen Dank und vielen Dank natürlich fürs Zuhören und Zuschauen hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.